Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimkind. Ja, ich bin wie immer Linda, mit mir im Studio die liebe Bettina und heute auch ein ganz, ganz toller Gast. Vielleicht habt ihr es in der Folgenbeschreibung bzw. im Titel der Folge schon gesehen, dass unser Oberthema heute im Großen und Ganzen Trauer, Verlust, auch Trennung sein wird. Wenn ihr heute vielleicht nicht bereit seid für so eine Folge, dann hört sie euch nicht an und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Auf jeden Fall wird es heute vielleicht etwas emotionaler, aber wir halten dieses Thema für sehr, sehr wichtig und freuen uns schon darauf, das Thema heute mit euch und unserer Expertin hier zu besprechen. Bettina, schön, dass du heute auch wieder da bist.
Ja, ich freue mich sehr auf die Folge. Ich finde ein sehr spannendes Thema, was ja irgendwie auch dazugehört, platt gesagt. Also wir alle begegnen irgendwie Trauer. Wir alle haben Situationen wahrscheinlich schon mal in unserem Leben erlebt, wo es uns nicht gut geht, wo wir uns von Menschen oder Situationen verabschieden mussten, getrennt worden sind. Und ich finde, das ist ein Thema, was auch gerade in der stationären Kinder- und Jugendhilfe wirklich von großer Bedeutung ist, auch wenn Menschen da, glaube ich, oft so im ersten Moment gar nicht dran denken als typisches Thema. Aber wir haben ja viele junge Menschen, die irgendwie dann auch Trennungsschmerz erfahren, Verlust erfahren, wenn sie von ihren Eltern oder ihrer Familie getrennt werden, wenn große Sicherheiten ja auch einfach wegbrechen in dem Moment. Ja, weshalb wir vor einiger Zeit schon angefangen sind, Annika Prinz, die sich gleich auch nochmal vorstellen wird, bei uns in der Akademie tatsächlich einzuladen, sodass Annika da auch mit unseren Mitarbeitenden noch gemeinsam diese Thematik aufarbeiten kann und vor allem auch Mitarbeitende sensibilisiert. Weil einen Satz habe ich von dir gelernt, den ich gleich schon sagen kann, beschäftige dich mit dem Thema, wenn es dir gut geht und nicht, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und du musst. Ja, und somit bist du auch mittlerweile Teil unserer Backhausakademie. Aber ich würde gerne einmal weitergeben, stell dich gerne einmal vor.
Ja, ich bin Annika. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Es ist mein allererster Podcast und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, ihr beide leitet mich da ganz gut durch.
Wir schaffen das.
Ja. Genau, also ich habe eine kleine Praxis. Ich bin selbstständig mit einer Praxis für Entwicklungsförderung und Begleitung in Bückelte bei Haselünne. Und genau, da biete ich unter anderem eben auch Trauerbegleitung an. Ich habe 2019 eine große Basisqualifikation der Trauerbegleitung durchlaufen. Das hat damit zu tun, dass im Jahr 2008 meine Schwester einen tödlichen Autounfall hatte. Und als ich mich beruflich neu orientieren wollte, ist mir die Trauerbegleitung wieder begegnet, ungefähr 10 Jahre später. Also zu dem Zeitpunkt, als meine Schwester starb, hatte ich von Trauerbegleitung ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Meine Eltern haben da jahrelang einen Trauerbegleiter an ihrer Seite gehabt und ich habe noch einen älteren Bruder. Für ihn und für mich gab es irgendwie nicht so richtig Angebote. Genau, und als ich dann eben, wie gesagt, in der beruflichen Umorientierung war, da ist mir die Trauerbegleitung wieder begegnet und ich dachte, das ist etwas, was ich machen möchte, das ist etwas, was ich in die Mitte der Gesellschaft holen möchte, weil ich eben durch meinen eigenen Verlust gemerkt habe, wie krass das ist, dass über den Tod nicht gesprochen wird und über die Trauer, die damit zusammenhängt, gerade auch eben als, also als Person, so wie jetzt bei mir, als Schwester zum Beispiel. Oder wenn man, also ne, meine Eltern wurden ganz klar als Trauernde gesehen, aber mein Bruder und ich als Geschwisterkinder wurden wirklich übersehen. Und so ist es eben auch, wenn ein Elternteil stirbt oder eben eine Trennung stattfindet. Oft ist der Fokus dann bei den Erwachsenen, bei den Eltern und die Kinder gehen wieder unter. Und das war mir eben wichtig, das in meine Arbeit reinzuholen, dass ich mich auch ganz besonders um Kinder und Jugendliche kümmere, die in Trauersituationen geraten sind.
Das finde ich passt auch so ganz gut zu unserer ersten Frage. Also ich habe auch den Eindruck, dass wir Trauer oft bei älteren Menschen in der Gesellschaft verantworten, weil wir, glaube ich, oft die Idee haben, Tod ist ein Thema beispielsweise, das betrifft halt Ältere. Also ältere Menschen sterben. Das sind dann ja oft auch so Anekdoten wie, ja, hatte ein langes Leben und das ist jetzt das natürliche Lebensende. Aber ich würde gerne auch nochmal mit dir schauen, welche Besonderheiten Trauer eigentlich mit sich bringt, wenn es gerade junge Menschen betrifft.
Also auf jeden Fall trauern Kinder und Jugendliche in der Art, also sie trauern genauso wie Erwachsene, aber sie trauern in der Art und Weise anders, dass sie den Tod oft noch nicht als so ganz endgültig wahrnehmen. Also gerade kleinere Kinder fragen ja auch wirklich mal, ja, Oma ist jetzt tot, aber wann kommt die denn wieder? Mhm. Ne? Also die verstehen das nicht, dass das etwas ist, was wirklich endgültig ist. Und Jugendliche, wenn die dann in Trauersituationen kommen, die sind dann oft nochmal natürlich in der doppelt schwierigen Situation, weil sie zusätzlich mit der Pubertät zu tun haben. Sie wissen in der Zeit sowieso nicht, bin ich Fisch oder Fleisch. Und dann kommt noch eine Verlustsituation dazu, die sie ja auch nicht selbst gewählt haben. Das passiert uns ja immer einfach so. Das kommt ja in unser Leben geschossen, ohne dass wir das ahnen. Oder meistens ohne, dass wir das ahnen. Und die kommen dann sowieso ganz durcheinander und wissen gar nicht mehr, wer bin ich und was brauche ich. Und es ist schwierig, Kontakt mit Erwachsenen zu haben, weil eigentlich möchte ich mich ja gerade selber finden als jugendlicher Mensch. Und als Erwachsener haben wir ganz oft die Erfahrung, zumindest schon, auch wenn wir keinen eigenen Verlust vielleicht erfahren haben tatsächlich, wenn wir bis zum Erwachsenenalter gekommen sind ohne eigenen Verlust in dem engeren Kreis, wissen wir trotzdem aus Funk und Fernsehen, was Todsein heißt. Ne? Also jeder weiß, das ist etwas Endgültiges und der gestorben ist, kommt nicht wieder. Mhm. Und wir wissen um die Dramatik auch zum Beispiel, was bedeutet das vielleicht für eine Ehefrau, wenn der Ehemann stirbt? Welche finanziellen Sorgen können auf sie zukommen? Wie kann das sein, dass sie plötzlich alleinerziehend sein muss? Also für uns Erwachsene hat das eine andere Dramatik. Bei Kindern ist es auch oft so, dass ich das erlebe, je nachdem wie alt die sind einfach erstmal wirklich interessiert an dem Thema. Die wollen wissen, was ist Todsein? Na, also die wollen den toten Menschen sehen, die wollen ihn anfassen, die wollen Fragen stellen. Also auf einer ganz anderen interessierten Ebene, als wir das als Erwachsene tun.
Ich finde es jetzt nochmal spannend, so auch mit meinem pädagogischen Wissen darüber nachzudenken, so eigene Biografie, Sozialisation. Merkst du, dass Kinder dann manchmal auch, weil sie einfach noch sehr jung sind und vielleicht auch bestimmte Lebenserfahrungen nicht haben, unbedachter sind als Erwachsene, die ja auch schon Erfahrungen gemacht haben und womöglich vielleicht auch eine Art Korsett tragen, sage ich mal, in dem Bereich?
Mhm, ja, also auf jeden Fall. Bei Kindern merke ich das. Ich habe wirklich viele Kinder bei mir auch in der Trauerbegleitung, die mit ihren Familien dann zu mir kommen. Und da merke ich, dass die Kinder wirklich viel unbedarfter sind, die Erwachsenen mehr die Schwere dahinter sehen und weniger den Menschen, der verloren ist. Also das Kind, wenn sich das Kind mit dem Abschied beschäftigt, das vermisst diesen Menschen, das vermisst den Familienvater, die Mutter, das Geschwisterkind, Großeltern, wie auch immer. Und die Erwachsenen sind eher so in diesem, was hat das für mich? Also natürlich trauern sie auch um den Menschen, das will ich nicht sagen, aber noch mehr dieses, welche Kreise zieht dieser Verlust, welche Konsequenzen entstehen daraus. Und das haben Kinder eben definitiv nicht so. Wobei, ich sag immer auch als Eltern, was du eingangs auch gesagt hast, Bettina, man soll sich mit dem Thema beschäftigen, wenn es noch nicht so weit ist. Denn wenn es passiert ist, dann haben wir den Kopf nicht mehr dafür, um uns neutral damit zu beschäftigen, um uns vernünftige Informationen einzuholen, um uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie würde ich damit umgehen, was möchte ich nicht. Und ich merke zum Beispiel bei Kindern, ist ganz oft im ersten Moment gar nicht, ich gehe jetzt mal auf das Beispiel, die Mutter ist verstorben, ist gar nicht im ersten Moment die Sorge, okay, meine Mama ist tot und das ist jetzt für immer so, sondern was passiert mit mir? Muss ich jetzt einkaufen gehen? Ich kann doch gar nicht Auto fahren. Wer bringt mich in die Schule? Wer wäscht meine Wäsche? Und deswegen sage ich auch immer, es ist so unfassbar wichtig, dass wir auch mit den Kindern eben darüber sprechen, sowas wie Sorgerechtsverfügung. Wir als Eltern sind dafür verantwortlich, solche Dinge, solche Formalitäten zu regeln, dass wenn uns was passiert, dass unsere Kinder eben gut gesichert sind. Das wissen ganz viele Eltern nicht, dass es wichtig ist, solche Dokumente zu haben, auszufüllen, sie eben gut zur Seite zu legen, dass sie auffindbar sind im Notfall. Weil sonst haben wir da auch ein ganz, ganz großes Problem, dass eben andere Mechanismen zum Tragen kommen, die dann die Kinder in Obhut natürlich nehmen. Da wisst ihr, wovon ich spreche. Mhm. Aber generell ist es eben wichtig, dass Kinder wissen, dass es sowas gibt und dass sie gesichert sind. Also dass es auf gar keinen Fall passiert, dass sie plötzlich da stehen als achtjähriges Kind und gezwungen wären, einkaufen zu gehen, weil die Mutter verstorben ist. Ne?
So. Ab welchem Alter können Kinder den Tod so begreifen, wie er auch wirklich ist? Kannst du das so ungefähr eingrenzen?
Ja, man sagt so, im Grundschulalter fängt das an. Mhm. Also vorher ist es wirklich so, dieser Spruch, Oma ist jetzt tot, aber wann kommt sie denn wieder? Und ne, wie lange bleibt die denn weg? Ganz, ganz kleine Babys merken sogar schon, dass irgendwas anders ist, ne, dass die Stimmung in der Luft anders ist. Und je älter die Kinder werden, meistens so im Grundschulalter, dann merken sie schon, okay, wenn jetzt von meinem besten Freund die Oma sterben kann, kann meine Oma dann auch sterben? So. Und dann wachsen sie da so langsam rein und so Ende Grundschulzeit, Übergang weiter für eine Schule, dann kommt auch dieses wirkliche Verständnis dafür. Alle Menschen sind sterblich, ne? Also alles, was wir auf der Welt haben,
wird irgendwann vergehen. Wenn du auch dieses Empathieverständnis einsetzt, ja, ne? Das sagt man ja auch so 6, 7, 8 Jahre.
Ja.
Dass man sich in andere hineinversetzen kann.
Genau.
Das macht natürlich Sinn, ja.
Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie sehr in dieser Familie das Thema Tod und Sterben schon Thema war, ne? Also wenn ich ein Kind habe, was da schon sehr selbstverständlich mit aufgewachsen ist, das weiß natürlich auch schon vielleicht Anfang der Grundschule viel, viel mehr darüber, als jemand, der bis zum Übergang weiter für eine Schule mit dem Thema noch gar keine Berührung hatte. Dann kommt die Entwicklung da natürlich auch später in Gang.
Was würdest du denn da jetzt konkret empfehlen? Also wir haben ja nicht nur, wir möchten ja nicht nur pädagogische Fachkräfte ansprechen, sondern auch Eltern oder andere wichtige Beziehungspersonen für junge Menschen. Ich kann ja jetzt schlecht, so Linda, du bist Mama, du kannst ja jetzt schlecht sagen, okay, wir fahren jetzt zu einer Leichenhalle und setzen uns da mit dem Thema auseinander, bevor es irgendwie in unserem familiären Umkreis passiert. Aber wie können wir denn anders junge Menschen gut darauf vorbereiten? Hast du da irgendwelche Tipps?
Ja, also generell sage ich immer, holt Bücher zu diesem Thema ins Haus. Also es gibt so viele schöne Kinderbücher zum Thema Abschied, Tod, Sterben, Trauer, die wirklich schön gestaltet sind, die ganz, ganz an der Basis die Kinder abholen, auch die Eltern. Also es ist ja oft so, dass diese Bücher nicht in die Häuser kommen, weil die Eltern selber denken, oh Gott, wenn ich das Buch aufmache, fange ich sofort an zu weinen.
Ich denke, das kann ich, Gott, da muss ich abends statt sowas vorlesen, statt Sternenschweif.
Genau, also wenn ich zum Beispiel Buchempfehlungen gebe, sage ich den Eltern immer, lies dir das Buch einmal in Ruhe selber durch, dass du weißt, worum es geht. Denn jeder von uns ist ja an einer anderen Stelle anträgerbar. Und genauso gibt es manchmal Bücher, wo irgendwas beschrieben wird, eine Situation, wo ich denke, nee, das passt überhaupt nicht zu mir und zu meiner Familie, zu meiner Vorstellung vom Tod, zu meiner Vorstellung von der Unendlichkeit. Deswegen sage ich immer, such dir ein Buch aus, was dich anspricht, lies es einmal alleine durch. Ob du sagst, ja, das finde ich passend, das passt so zu mir, zu meiner Vorstellung von dem Thema. Und dann setzt du dich mit deinem Kind hin. Und es muss ja nicht abends sein. Also vielleicht ergibt sich ja auch am Wochenende mal über Tag eine Situation, wo einfach dieses Buch gelesen wird, so wie jedes andere Sternenschweif oder sonst was Buch genauso. Und da ist es dann eben wichtig, dass dieses Buch auch im Kinderregal stehen bleibt, dass das Kind immer Zugang dazu hat. Ich habe zum Beispiel mal in einer Kita einen Vortrag gehalten zu dem Thema für das Personal, für die Mitarbeitenden. Und da war das so, die hatten diese Bücher, also wirklich viele Bücher da. Die standen aber im Abstellraum oben in der Ecke im Regal nach dem Motto, für den Notfall sind die Bücher da. Und ich dachte, könnt ihr die gerne einfach mitten in die Gruppe holen und in das ganz normale, für alle Kinder erreichbare Bücherregal stellen. Also das ist so der allererste Punkt, dass ich immer sage, schließt das Thema im Alltag nicht aus. Holt es einfach dahin, stellt das Buch wie jedes andere auch mit ins Bücherregal. Genau, und dann tatsächlich empfehle ich immer, den Tod zu üben. Nämlich dann, also nicht bei irgendwem Fremdes mal einfach die Leichenhalle, die Aufbahrungshalle aufzusuchen und zu sagen, wir gucken mal, ob die Tür auf ist, sondern wenn im nahen Bekanntenkreis jemand verstirbt und es besteht die Möglichkeit, sich zu verabschieden am offenen Sarg, das zum Beispiel wirklich zu nutzen, auch mit den Kindern und zu sagen, also wie gesagt, ich meine jetzt nicht irgendjemand von irgendwo, sondern zu dem wir einen Bezug haben, der auch, den die Kinder auch gekannt haben, aber erstmal mit der emotionalen Distanz ein bisschen daran zu gehen, so dass sie überhaupt erstmal begreifen, was heißt das denn? Es gibt so viele Kinder, die unfassbare Horrorvorstellungen von toten Menschen haben. Das finde ich schon wieder erstaunlich, dass ich denke, dafür, dass die eigentlich von dem Thema ferngehalten werden, wissen die Kinder aber ganz genau Bescheid, aber eigentlich nur Horrorvorstellungen. Also sowas wie, ein Toter wird ein Monster, ein Toter wird sofort ein Skelett, ein Toter ist keine Ahnung was. Also es ist wirklich verrückt, was die Kinder sich ausdenken, weil wir denen die Realität nicht zeigen. Und das finde ich so schade. Deswegen sage ich immer, übt das. Also wirklich, wenn es irgendwo eine nähere emotionale Verbindung zu einem gibt, der zu jemandem gibt, der verstorben ist, dann eben wirklich hinzugehen, das ganze Prozedere mitzumachen, soweit es eben der Öffentlichkeit zugänglich ist. Und das mit dem Kind zu besprechen. Denn du weißt nie, wann in deinem ganz nahen Umkreis ein Todesfall eintritt. Und dann bist du vorbereitet, dann weiß dein Kind schon mal, dass ein Leichnam eben nicht gruselig aussieht oder ne, irgendwie, dass ein Sarg etwas Fürchterliches ist. Oder das Kind weiß schon mal, wie läuft eine Beerdigung ab, eine Urnenbeisetzung. Dann hat man schon mal diesen ersten Schritt Also dieses ganz Krasse hat man schon mal überwunden in einer etwas emotionaleren Distanz, wenn man das bei jemandem geübt hat, sage ich mal vorsichtig.
Interessant. Ja, habe ich tatsächlich zwei Anekdoten.
Ja.
Mich hat mal ein junger Mensch in meiner Arbeit gefragt, ob Menschen, die sterben, Kreuzaugen haben, wie in Videospielen. Mhm. Da hast du das ja oft in Videospielen, wenn ein Charakter quasi verstirbt oder Game Over, wie auch immer, dass Kreuzaugen sind. Und der junge Mensch dachte wirklich, okay, so sehen wir Menschen auch aus. Also das war sehr amüsant erstmal, diese Vorstellung. Und zu deinem Tipp, wie wir junge Menschen gut vorbereiten können. Also da kann ich jetzt tatsächlich von mir persönlich sprechen. Als ich Kind war, ist meine Oma verstorben. Und ich weiß, dass ich auch die Möglichkeit hatte, mit meinen Eltern zusammen die Leichenhalle alleine aufzusuchen. Und ich sage für mich, das war für mich eine super wichtige Basis damals. Ich hatte Zeit, ich hatte vertraute Menschen um mich herum, wo ich mich sicher gefühlt habe. Und ich konnte Fragen stellen und ich konnte tatsächlich beobachten. Und habe festgestellt, okay, Vorstellungen, die ich hatte, passen nicht. Es sieht ganz friedlich aus, als wenn meine Oma schläft. So. Und das war damals für mich als Kind ganz wichtig, zu sehen, okay, eigentlich geht es meiner Oma gut und es ist nicht das Monster, es sieht nicht ganz schrecklich aus, wie dann ja auch, manchmal gibt es ja auch so Geschichten, die man sich unter Kindern erzählt einfach. Und das sind ja dann auch Ideen, die man dann für sich selbst irgendwie mitnimmt.
Genau. Und mir, wo du gerade bei Anekdote bist, seit ein paar Jahren ist meine Lieblingsanekdote tatsächlich zu Halloween, ne? Da kann es nicht gruselig genug sein. Mittlerweile gibt es in vielen Orten diese Halloween-Häuser. Da werden Familien scharenweise erwartet. Die fahren da mit ihren vollbepackten Autos hin, alle Kinder mit. Und da wird sich gegruselt bis zum geht nicht mehr. Ne, da wird auch nicht geguckt, ob das dreijährige Kind das schon irgendwie aushalten kann oder nicht. Aber wenn ich von Trauer erzähle, ganz oft von der fiktiven Oma Erna. Wenn Oma Erna stirbt, dann heißt es plötzlich, nein, da kannst du nicht hingehen, das ist gruselig, weil die ist jetzt tot und das sollst du dir nicht angucken. Aber bei diesen, also Halloween-Häusern, da spielen wir ja auch mit dem Thema Tod und da ist Grusel und Horror. Und das finden alle witzig und da kann es nicht gruselig genug sein. Und ne, da lacht jeder, wenn das dreijährige Kind da schreiend wieder rauskommt. Mhm. Und ich denke mal, das ist so eine verrückte Welt irgendwie, die wir da erschaffen haben. Das ist so schade, weil es eben viele falsche Fantasien bei den Kindern hervorruft, die mit dem echten Thema Tod gar nichts zu tun haben.
Aber würdest du trotzdem sagen, meine Tochter zum Beispiel, die wird bald 8, dass ich ihr erkläre, es gibt die Option, so, wenn Oma Erna jetzt stirbt, aber dass sie es trotzdem selbst entscheiden kann. Also, dass ich sie jetzt nicht zwinge, du gehst da jetzt mit rein, das musst du mal gesehen haben, so ungefähr, dann kriegst du einen ganz anderen Blick. Ich persönlich habe auch noch nie einen toten Menschen gesehen. Immer wenn irgendwie eine Beerdigung war, war der Sarg schon zu. Und ich hätte da auch wirklich meine Berührungsprobleme oder ne, Berührungsängste. Und dann meine Tochter noch an der Hand. Also klar, man kann da durchgehen und vielleicht ist es nachher auch was ganz Friedliches und was ganz Schönes. Aber sie ist eh in so einem Alter, wo ich jetzt auch sagen würde, das müsste sie vielleicht auch selbst entscheiden, ob sie das möchte. Wie siehst du das?
Mhm. Ja. Das Thema gibt es tatsächlich immer wieder, diese Frage, muss man Kinder dazu zwingen oder nicht? Und ich sage immer, es ist ein, also Zwang klingt so negativ. Mhm. Ich bin eher dafür da, für die Idee da, dass ich sage, erklärt den Kindern ganz genau, worum es da geht. Denn wenn ich schon mit so einer zittrigen Stimme frage, sag mal, möchtest du mit? Weiß ich jetzt auch nicht so genau, oh, aber du kannst auch ein Eis essen gehen mit deiner Freundin. Dann merken unsere Kinder ja, okay, das ist irgendwie ein komisches Thema. Mama wird so komisch dabei, die zittert so und die riecht so komisch. Ne? Irgendwie, die Kinder haben das ja sofort raus, dass wir mit einer Situation irgendwie Stress haben. Und dann sagen die natürlich, nee, ich will da nicht hin. Weil die merken, dass das irgendwie eben kein alltagstypisches Thema ist. Das ist irgendwie was Besonderes und die Erwachsenen sind alle so komisch. Nee, das möchte ich mir lieber nicht antun. Ganz vielleicht haben sie auch irgendwie komische Vorstellungen davon, wie so ein toter Mensch aussieht, weil sie vielleicht, keine Ahnung, das mit diesen Kreuzaugen als Idee haben oder gerade im Halloween-Haus waren oder so. Und natürlich sagen die dann nein. Und mir ist es wichtig, dass wir die Kinder nicht zwingen, also nicht, wie wir uns jetzt das Wort zwingen vorstellen, am Arm packen und sagen, du kommst jetzt aber mit, sondern dass wir den Kindern erklären, worum geht es da. Ich finde nämlich, wir haben total in unserer Generation vergessen, Wir haben vorhin ja auch ganz kurz darüber gesprochen am Anfang, als wir uns getroffen haben, Trauerfeier. Warum haben wir das Wort Feier? Also wir sagen das zwar, aber wir feiern das irgendwie gar nicht mehr. Also wir feiern nicht mehr das Leben dieses Menschen. Darum geht es ja bei der Verabschiedung. Dass wir den Menschen, der gestorben ist, der bedeutet uns ja was, dass wir das feiern, dass wir ihn gehabt haben. Deswegen gibt es ja auch eine Trauer, also überhaupt die Trauerfeier, die Beerdigung, dass wir das alles gestalten, dass wir Blumen aussuchen, dass wir den Menschen in einen Sarg legen, dass der Bestatter sich nochmal um den Menschen kümmert, ihn wäscht, ihn ankleidet, schön macht. Das haben wir irgendwie vergessen, warum das so im Zusammenhang steht. Und wenn wir unseren Kindern das nicht zeigen und denen nicht klar machen, schon im Kleinkindalter, wofür wir diese Rituale haben, weil es eben um einen Menschen geht, der uns viel bedeutet hat. Es geht nicht um irgendwen, sondern um jemanden, der uns viel bedeutet hat, und den verabschieden wir aus diesem Leben, was wir bis jetzt zusammen gelebt haben. Und wenn ich meinem Kind das klar mache, wir gehen zu Oma Erna, die ist verstorben, und ich erkläre dem Kind ganz genau, wie sieht das da drin aus? Was ist das für ein Raum? Oma liegt eben nicht, sitzt nicht in ihrem Sessel und die liegt auch nicht in ihrem Bett, sondern in einem Sarg. Das kann ich wieder anhand eines Buches vorbesprechen. Wie sieht's da drin aus? Also das ist das, worum es geht, den Kindern ganz genau klar zu machen, was tun wir da eigentlich? Warum haben wir all diese Rituale? Wie gesagt, ich finde, unsere Gesellschaft hat das schon ein bisschen vergessen oder verdrängt, was wir auch an Trauerritualen haben und wie gut die auch tun. Und dem Kind das langsam beizubringen und dann zu sagen, natürlich hast du am Ende selber die Entscheidung, ob du da reingehen möchtest oder nicht. Aber ich bin ein großer Fan davon zu sagen, wir fahren zumindest gemeinsam zu diesem Ort, wo der Mensch aufgebahrt ist. Und dann im wahrsten Sinne, wir lassen alle Türen auf. Die Tür steht weit auf und du darfst selber entscheiden, gucke ich nur durch den Spalt, also gucke ich nur rein, traue ich mich da rein, gucke ich von Entfernung zu, bleibe ich vielleicht im Vorraum, auf einer Bank sitzen, auf dem Stuhl, wie auch immer. Und ich begleite auch Familien, also wenn jemand sagt, wir möchten uns irgendwie gerne am Sarg verabschieden, aber ich als Mutter oder als Ehefrau oder als, also wenn meine Mutter verstorben ist, als Tochter wiederum, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wenn ich selber so emotional bin und dann soll ich noch mein Kind begleiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut hinkriege, also gut genug, so wie ich den Anspruch an mich habe. Dann begleite ich die Familien auch. Ich nehme denen das nicht ab, also ich gehe nicht stellvertretend für die Eltern mit den Kindern da rein, aber ich gehe mit. Ne, dass die eben wissen, da ist jemand, der das noch mit auffangen kann, wenn man selber denkt, ich verliere den Boden unter den Füßen. Und dann ist immer der Auftrag für die Eltern, pack ein kleines Rucksäckchen, da sind Getränke drin, da ist was zu snacken drin, weil Kinder haben ja dieses Trauern in Pfützen. Ne, die springen so rein und raus, die brauchen einen Moment, um zu begreifen, was ist hier los. Dann weinen sie vielleicht und im nächsten Moment stehen sie schon wieder und wollen eigentlich nach draußen gehen und eine Runde flitzen. Und da sage ich immer, das merkt man den Kindern ganz gut an, wann es denen reicht. Und wenn wir also in den Raum reingehen, die Tür bleibt weit auf, also da, wo der Sarg steht, die Tür ist weit auf, alle können in Ruhe kommen und gucken, so weit, wie sie möchten. Und wenn ich merke, da sind jetzt die Kinder, denen wird das gerade zu viel, dann ziehen wir uns ganz bewusst zurück, machen den Rucksack auf, dann gibt's was zu essen, was zu trinken. Wir sprechen über das, was habt ihr da gerade gesehen und was ist denn das? Also wirklich Fakten den Kindern auf den Tisch zu bringen. Und dann haben wir meistens irgendwas noch vorbereitet, ein Bild gemalt, irgendwas. Ich habe so kleine Holzherzen, das mache ich ganz gerne mit trauernden Familien, dass wir Fingerabdrücke drauf machen, die dann mit in den Sarg rein können. Oder wir machen vom Verstorbenen Fingerabdrücke, die die Familie mit nach Hause nehmen kann auf diesen kleinen Holzherzen. Und dann haben die also nochmal so ein bisschen, dass sie aktiv sein können, dass sie nicht passiv daneben stehen müssen und nur zugucken. Und dann haben sie den Schritt zum Sarg, der dann vielleicht auch nochmal leichter ist, weil ich habe ja einen Auftrag, ich will ja mein Holzherz noch auf die Decke legen. Und dann reicht es für die Kinder meistens auch, dann kann man nach Hause fahren. Aber so, dass wir also den Moment haben, wir kommen rein, können den ersten Kontakt knüpfen zum Verstorbenen, dann haben wir die Pause ganz bewusst mit ein bisschen Snacken und was trinken, nochmal reingehen, nochmal gucken und dann kann man eben merken, reicht den Kindern das oder möchten sie noch einen zweiten Kontakt, möchten sie nochmal hinfahren, ja.
Ja, interessant. Und das darf man, frage ich mich gerade kurz, die Hand des Verstorbenen nehmen und damit irgendwie noch in Farbe und Fingerabdrücke?
Ja.
Interessant.
Das ist ja mein Verstorbener, ich kann ja machen, was ich will.
Das war mir nicht bewusst.
Ja, und das ist ganz auch ein ganz großes Thema. Ganz viele Menschen wissen nicht, was man alles darf in Deutschland mit einem Verstorbenen. Also es gibt wenig Regeln so, was wirklich, wo es Verbote gibt, sage ich mal. Und es gibt ganz vieles, was man tun darf, aber es sagt einem halt keiner. Und das ist so schade, weil es gibt so viele Möglichkeiten, so viele schöne Rituale, die man machen kann, um sich eben würdevoll auch zu verabschieden. Denn wie gesagt, es geht immer um einen Menschen, der uns viel bedeutet hat. Und dieses Leben nochmal zu ehren, das finde ich so wichtig. Und auch da, ich denke ja auch, allein schon durch meinen Beruf auch, immer wieder über meinen eigenen Tod nach, ne? Auch ob meine Kinder gut genug vorbereitet sind. Natürlich kann man sich nie darauf vorbereiten, was es am Ende mit einem macht. Wir wissen alle, wir sind sterblich. Aber was passiert, wenn unser nächster Angehöriger verstirbt? In welcher Form uns das trifft, können wir im Vorfeld ja nicht sagen. Aber ich denke natürlich auch drüber nach, wie habe ich meine Kinder vorbereitet? Haben die alles, was sie brauchen? Und also, ne, um damit irgendwie umgehen zu können, um das zu überstehen. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass wir da uns wirklich Gedanken drüber machen. Es kann ja auch mich treffen. Und wenn ich meine Kinder nicht jetzt darauf vorbereite, dann stehen sie irgendwann an meinem Grab und wissen nicht, was sie tun sollen. Und das finde ich, ist für mich kein schöner Gedanke, dass ich meine Kinder dann hier hinterlasse und sie haben keine Ahnung, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen, wie sie den Abschied von mir gestalten können auch und dürfen. Ja, nur weil ich vielleicht gesagt habe, oh Gott, nee, den Tod, darüber können wir reden, wenn wir 90 sind. Mhm. Aber
ja, ich würde gerne noch mal so ein paar, ja, 4, 5, 6 Sätze zurück. Das fand ich gerade sehr schön und sehr passend, wo du auch noch mal über Rituale gesprochen hast, was wir vielleicht auch vergessen in unserer Gesellschaft. Und da auch noch mal so die Frage, oder beziehungsweise beobachte ich auch, dass Menschen viel Druck haben und auch junge Menschen funktionieren zu müssen. Ist jemand verstorben? Du hast so und so lange Zeit und jetzt muss das Leben wieder laufen wie vorher. Und ich merke, dass da gerade bei jungen Menschen der Druck nochmal besonders hoch ist. Wie schätzt du das ein? Oder was beobachtest du so?
Ja, also ich merke schon das, aber ich finde, das ist generell so. Also nicht nur bei jungen Menschen, das ist auch bei älteren Menschen so, dass wir mittlerweile wirklich aus der Gesellschaft suggeriert bekommen, du darfst deine Trauerzeit haben, aber danach hätten wir gerne, dass du wieder funktionierst. Und was ich am allerschlimmsten finde, dass du wieder so funktionierst wie vorher. Und ich sage immer, wenn wir uns unser Familiensystem als Mobile vorstellen und da fehlt jemand, kommt alles durcheinander. Oder das Bild vom Kartenhaus nutze ich auch gerne. Wenn unten an der Basis eine Karte fehlt, bricht erstmal alles zusammen. Und das wieder aufzubauen, das braucht einfach Zeit. Und das Kartenhaus, was ich wieder aufbauen kann, ist ja nie so wie das vorherige Haus, weil eine Karte fehlt. Und das wird von unserer Gesellschaft nicht so anerkannt. Also es heißt dann oft, aber wo ist denn meine alte Freundin hin? So kenne ich dich gar nicht. Und ach, wieso bist du denn auf einmal so? Und früher warst du so lebenslustig und so. Und das merke ich deutlich, dass das auch viele Trauernde schwer belastet, dass sie sagen, ich weiß nicht, wie ich mich in der Gesellschaft verhalten soll. Manche verlangen von mir, dass ich schwarz trage. Andere sagen, du alter Trauerkloß, du musst auch mal wieder was Buntes anziehen, sonst geht das ja nie weg mit der Trauer. Ich hatte mal eine Frau, die hatte sehr, sehr lange ein sehr großes Bild ihres verstorbenen Mannes in der Küche hängen. Sie sagte, jeder, der zu Besuch kam, hat mir gesagt, du musst doch mal das Bild weghängen. So hört deine Trauer ja auch nie auf. Aber sie hat das gebraucht. Sie hat gesagt, mir tut das gut. Ich sitze sonst ganz alleine an meinem Küchentisch. Und so habe ich das Gefühl, es ist zumindest noch irgendwas da. Und das merke ich oft. Und das ist gar nicht nur auf Jugendliche bezogen, sondern tatsächlich zieht sich irgendwie durch alle durch. Du darfst traurig sein, aber möglichst schnell auch wieder normal funktionieren. Und am besten bist du zu Hause traurig nach Feierabend und nicht hier bei uns in der Firma oder so.
Mhm. Ja. Weil man das auch auf so viele andere Themen übertragen, ja, kann. Also Trauer oder Depressionen, irgendwelche Krankheiten. So, die war ja jetzt 3 Wochen im Krankenhaus, da muss doch jetzt irgendwie, dann ist auch gut so, ne? Ja. Also man möchte das so wegschieben irgendwie, ne?
Ja, und wir reden jetzt ganz viel über Trauer und Tod und ich finde, das können wir auch einmal fast wie eine Schablone auf Abschied legen. Ich sagte ja eingangs, Abschiede sind etwas, was junge Menschen in der Jugendhilfe leider oft erleben, sei es von Bindungspersonen, Familienmitgliedern, aber auch von Mitarbeitenden, die sie ja auch über eine längere Zeit begleitet haben. Und auch da merke ich was, in meiner Arbeit merke ich immer wieder, wie großes Gewicht auch so ein Abschied hat und wie wichtig da vielleicht auch Rituale sind und wie wichtig es ist, junge Menschen auch da vorher drauf vorzubereiten.
Ja, absolut. Ich finde, da ist zum Beispiel gerade ein ganz großer Unterschied der Punkt, wenn jemand stirbt, kriegt man viel Zuspruch, also Beileid, Mitleid, Anteilnahme, wie auch immer wir das nennen wollen. Wenn es zu einer Trennung kommt, also aus dem Herkunftssystem, wenn die Eltern sich trennen oder wie auch immer, dann ist das mit dem Zuspruch nicht mehr so. Dann ist oft der Fall, dass es blöde Sprüche gibt, sowas wie, sei froh, dass deine Mama ihn los ist oder sowas. Das würde ja beim Todesfall niemand sagen. Aber in Trennungssituationen oder wenn ich eben als Kind oder Jugendlicher aus der Familie rauskomme, dann habe ich oft nicht so dieses Hilfssystem, also dieses wohlwollende Umfeld. Dann ist die Stimmung oft ein bisschen rauer und das finde ich sehr schade, weil die Reaktionen, die Kinder und Jugendliche zeigen, sind genau die gleichen. weil auch da, also wenn jetzt, bleiben wir mal beim Beispiel die Trennung der Eltern, die Kinder werden ja nicht gefragt, ob das passieren soll. Das entscheiden die Erwachsenen ja. Und wenn jemand stirbt, ist das ja genauso. Also es wird ja keiner gefragt, passt euch das jetzt gerade, sondern das passiert ja einfach. Also die Reaktionen sind genau gleich, aber eben...
Ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass eine Trennung körperlich dieselben Schmerzen, Reaktionen, Hormonausschüttungen, wie auch immer, wie der Verlust in Form eines Todes auslösen kann.
Und ich möchte auch nochmal anschließen, auch Verlust von Haustieren, weil ich finde, das wird auch oft nochmal belächelt. Und das ist auch ein Impact nicht nur für junge Menschen, sondern auch für Erwachsene. Und dann wird mir, ja gut, der Hund war halt alt, war doch nur ein Hund oder nur eine Katze. Aber das ist für manche Menschen und auch für Kinder ja wirklich ein Familienmitglied, den sie dann verlieren.
Ja.
Das habe ich die Tage sogar irgendwo gelesen, dass man viele um Haustiere in derselben Intensität trauern wie um menschliche Angehörige.
Ja. In größeren Städten gibt es sogar Trauergruppen für verstorbene Haustiere, also für Menschen, die um ihre Haustiere trauern. Hier auf dem Land ist das manchmal schwierig. Hier ist es ja schon manchmal schwierig, überhaupt normale Trauerbegleitung, in Anspruch zu nehmen. Aber in Großstädten ist das ein bisschen mehr etabliert. Da gibt es mehr Schlupflöcher, auch für solche Angebote. Und das finde ich wirklich gut. Also ich hatte auch eine Trauernde mal, die tatsächlich, also sie hat lange gebraucht, hat sie mir auch gesagt, sie hat lange gebraucht, bis sie sich getraut hat zu kommen, weil sie gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich darf mit dieser Trauer nicht Trauerbegleitung in Anspruch nehmen. Aber sie hat es sehr gebraucht und es hat ihr sehr gut getan.
Und vielleicht ist diese Folge dann ja auch für manche Menschen nochmal ein Anstoß, ihre Trauer anzugehen, weil... Ja. Ich selbst bin ja auch betroffen von viel Verlust in meinem Leben und merke, wie hilfreich es manchmal ist, solche Sachen anzunehmen und anzugehen vor allem und zu bearbeiten. Und habe vielleicht auch nochmal einen anderen Blick durch meine Profession, wie es anderen Menschen geht oder bin vielleicht auch nochmal anders feinfühlig und merke, wie schwer es manchen Menschen fällt und merke dann, Wahnsinn, wie anstrengend muss das gerade für dich sein, eigentlich immer wegzuschieben, immer wegzudrücken, immer das Gefühl zu haben, ich darf das nicht, ich kann mir das nicht erlauben. Und mein Gedanke ist dann immer gleich, wann kommt die Welle? Mhm. Irgendwann muss der Knall kommen, man kann es nicht für immer aufschieben.
Mhm. Auch da, also ich habe immer so eine Vorstellung davon, dass in mir drin so ein schlankes, langes Gefäß ist, mit Flüssigkeit gefüllt, mit meiner Tränenflüssigkeit. Also es ist eine sinnbildliche Vorstellung. Und da habe ich halt oben immer ein paar Zentimeter Luft. Also es ist immer Träne. Also ich könnte immer weinen, sage ich mal so, aber es ist nicht immer Druck da. Wenn ich aber in diese Situation komme, in denen der Druck sich erhöht, ich komme in akute Trauersituationen oder was auch immer das gerade auslöst und mein Gefäß füllt sich und füllt sich und füllt sich, dann bin ich ja irgendwann nur noch damit beschäftigt, vielleicht diesen Deckel oben drauf zu halten, mit aller Gewalt, dass der sich bloß nicht löst. Nicht mit dem Lied, was ich gerade im Supermarkt höre, was mich irgendwie antriggert oder mit einer Situation, die alles wieder hochholt. Und ich bin irgendwann nur noch damit beschäftigt, diesen Deckel auf mein Tränengefäß drauf zu drücken. Und wenn dann irgendwann eine Situation kommt, die ich gerade nicht kontrollieren kann und dann platzt es raus, fühlt sich das oberunangenehm an. Das ist das, was auch viele Menschen beschreiben, dass sie sagen, Trauer ist so unkontrollierbar. Ich will dieses Gefühl nicht. Ich will nicht plötzlich im Supermarkt stehen und losweinen, weil dann gucken die Leute blöd und ich habe irgendwie auch keine Strategie, um mich wieder zu beruhigen. Und also die Vorstellung, ich glaube, da können wir uns alle ein Bild von machen, wie sich das anfühlt, da zu stehen und zu weinen. Aber weil wir einfach auch verlernt haben, dass es gut tut zu weinen. Also ich sage immer, wenn ich merke, mein Gefäß ist ziemlich voll, dann triggere ich mich extra an. Dann suche ich mir extra Situationen, wo ich weiß, ich werde jetzt weinen können, damit sich das wieder entleeren kann, damit ich wieder Zentimeter Platz habe, womit ich spielen kann, dass ich weiß, ich werde nicht von meinen Gefühlen überrannt. Und das ist etwas, was wir in der Trauerbegleitung auch üben, damit umzugehen. Also wirklich zu merken, was tut mir gut, was fühlt sich für mich nicht so gut an, womit kann ich gut umgehen, was brauche ich für mich und meine Trauer, was brauche ich, um meinen Verlust zu verarbeiten und nicht als passiver Mensch einfach mittendrin zu stehen im Geschehen und zu sagen, ja, ich habe ja eh keine Chance, sondern zu sagen, nein, wir haben immer Möglichkeiten, uns aktiv einzubringen in unsere eigene Gefühlswelt und damit auch umgehen zu lernen. Und das finde ich so wichtig. Und das können wir eben mit ganz kleinen Kindern schon anfangen. Das kann man auch mit Jugendlichen machen oder eben mit Erwachsenen. Und was mir da auch noch gerade einfällt, weil du sagtest, dass wir ja auch so im Umfeld manchmal eben mit Trauer um Tiere zu tun haben oder um andere Menschen, die wo wir vielleicht nicht so nah dran sind, wo wir aber trotzdem merken, das trifft mich sehr hart. Ich habe zum Beispiel auch immer mal Anfragen von Leuten, die mit jemandem befreundet waren, der gestorben ist. Und die brauchen ganz lange, bis die zu mir kommen, weil die auch sagen, ich habe das Gefühl, ich darf das nicht. Ich bin ja kein Familienangehöriger. Da darf ich doch nicht, wenn die, also die Familie muss doch erstmal in Trauerbegleitung gehen, da kann ich als Freund oder Freundin doch nicht sagen, ich brauche Hilfe. Ich immer sage, doch natürlich, du hast ja auch jemanden verloren, der dir viel bedeutet hat. Und wenn du sagst, hey, das hängt irgendwie fest bei mir. Also natürlich muss nicht jeder Mensch in eine Trauerbegleitung gehen, aber wenn ich irgendwo merke, dieses Thema beschäftigt mich auf eine Art und Weise, mit der ich nicht umzugehen lerne, ich wachse da irgendwie nicht rein, dann darf ich mir doch in jeder Situation Unterstützung holen und nicht davon abhängig, wie nah ich an diesem Verstorbenen dran war.
Absolut. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen jetzt auch auf unsere Situation in der Kinder- und Jugendhilfe ummünzen, weil die jungen Menschen ja sowieso vielleicht schon viele Bindungsabbrüche erlebt haben. Du bist ja dann teilweise auch bei Backhaus involviert. Wie sind da deine Erfahrungen? Ist es anders oder doch deckungsgleich zu Verlusten in, ich sag mal, Standardfamilien, wo vielleicht dann ein Elternteil stirbt?
Ja, also es ist schon dahingehend unterschiedlich, dass ja auch der Kontakt zu den leiblichen Eltern, also nehmen wir mal an, da stirbt ein leibliches Elternteil dann von den Kindern, die eben in der Einrichtung bei euch sind. Und wenn dann da eben kein Kontakt überhaupt war und es kommt nur die Information, dass ein Elternteil vielleicht verstorben ist oder der Kontakt war nur oberflächlich oder emotional irgendwie eine schwierige Situation, dann ist das natürlich wirklich doppelt schwierig, weil es einfach dann nicht immer die Möglichkeit gibt, alles in der Aktivität durchführen zu können, wie man es vielleicht gerne möchte. Ne, dass es vielleicht nicht möglich ist, zur Verabschiedung zu fahren oder den Verstorbenen nochmal zu sehen oder dass es vielleicht wirklich emotional zu viel wäre, diese Verabschiedung mitzumachen. Und das ist schon ein großer Unterschied, denn immer, ich bin ein großer Fan davon, wirklich die Verabschiedung am Sarg auch mit allem, was dazugehört, zu machen, damit man wirklich in ein Begreifen kommt, dass dieser Prozess wirklich stattgefunden hat, dass jemand gestorben ist. Aber das ist ja eben dann, gerade wenn man eben nicht in der Herkunftsfamilie lebt, nicht immer möglich. Aber es gibt natürlich trotzdem viele Möglichkeiten, was man dann als andere Rituale machen kann, wie man trotzdem eine Abschiednahme gestalten kann mit diesen Menschen, mit diesen jungen Menschen. Aber es ist natürlich eine größere Herausforderung, wenn man das, ich sag jetzt mal vorsichtig, im luftleeren Raum machen muss. Ne? Ja.
Der Prozess so des Annehmens und Begreifens, aufgrund dessen, dass vielleicht auch schon Bindungsstörungen da sind, kann ich mir vorstellen, ist auch nicht ganz so, wie du den vielleicht sonst begleitest.
Nee, absolut, genau. Das ist definitiv dann nochmal eine neue Herausforderung einfach, ja.
Ja, und das ist auch mit Abschieden ein Thema. Also das finde ich auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, nicht nur, also alle Menschen trauern ja unterschiedlich und reagieren unterschiedlich und das ist etwas, was wir ja auch extrem in der Jugendhilfe sehen, dass manche junge Menschen hoch emotional reagieren, vielleicht auch über einen sehr langen Zeitraum, wo vielleicht andere Menschen denken, okay, jetzt ist aber auch mal gut so, irgendwie ist doch der Alltag wieder eingekehrt, aber auch junge Menschen, die vielleicht erstmal für uns keine sichtbare Reaktion zeigen und man denkt, okay, was ist da denn jetzt los, wieso gibt es keine Reaktion? Also da ist die Palette ja auch wirklich sehr, sehr breit dann.
Ja, absolut.
Was würdest du denn Erwachsenen, sei es jetzt Eltern oder auch pädagogischen Fachkräften, empfehlen? Kann man sich selber falsch oder richtig verhalten? Ist die authentische Reaktion, mein authentisches Trauern, richtig? Oder muss ich mich auch vielleicht zurücknehmen, damit die jungen Menschen, mein Kind, den Raum bekommt, weil Kinder sich dann ja auch oft zurücknehmen, um nicht noch Öl ins Feuer zu gießen. Ich weiß nicht, wie man es pädagogisch korrekt beschreiben sollte, aber man kennt es ja auch, Kinder, die so überperformen, wenn die Eltern sich streiten oder so. Ne? Ich kann mir vorstellen, das sind ähnliche Dynamiken, die dann entstehen.
Also ich finde, Echtheit ist so das Wort, was ich ganz groß oben drüber schreiben würde. Mhm. Ich darf, egal ob ich jetzt beruflich mit diesen Kindern und Jugendlichen zu tun habe oder ob es um meine eigenen Kinder geht, ich darf ganz, ganz echt und ehrlich sein. Und das sage ich auch immer, wenn ich zum Beispiel in Schulen oder in Kitas Vorträge halte zu dem Personal, zu den Mitarbeitenden. Da sage ich immer, wenn ihr euch in dem Moment, wenn zum Beispiel eine Nachricht kommt, dass es irgendwo einen Todesfall in eurer Schule, in eurem Kindergarten, wie auch immer, gegeben hat, und ihr sagt in dem Moment, boah, das reißt mir so den Boden unter den Füßen weg, ich kann das gerade nicht handeln, dann dürft ihr euch natürlich zurücknehmen. Ihr müsst dann nicht sagen, okay, ich bin aber jetzt hier die erwachsene Bezugsperson, ich muss das hinkriegen. Nein, wir dürfen auch sagen, boah, ich kann das gerade nicht handeln, ich brauche mal die Zeit jetzt für mich. Ich finde es dann wichtig, bleiben wir mal eben in dem beruflichen Kontext, dass man dann sagt, ich kann das gerade nicht handeln, ich bin da gerade nicht, also ich schaffe das gerade selber nicht. Aber dann zu sagen, aber hier meine Kollegin XY, die ist jetzt für euch ansprechbar. Ich mache kurze Pause, ich gehe mal nach draußen, ich brauche eine frische Luft. Aber ich lasse euch nicht allein, ich lasse euch nicht hängen, sondern ich habe das mit, keine Ahnung, Sabine besprochen, die ist jetzt für euch da und sagt euch, was los ist und so weiter. Das ist immer erlaubt. Ich finde es aber genauso wichtig, dass die Kinder eben auch sehen dürfen, dass wir weinen, dass wir betroffen sind, dass uns das den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Denn wenn ich dann anfange, irgend so ein Schauspiel aufzuführen, die Kinder merken ja meine Gefühle, die merken ja, was in mir los ist. Und wenn das nicht zu dem passt, was ich sage und wie ich mich verhalte, dann merken die ja sofort, da stimmt was nicht. Und dann hätten wir wieder das Problem, wie sollen die dann lernen, später damit umzugehen? Also wenn wir keine guten Vorbilder sind, echte Vorbilder, machen wir den Weg auch nicht frei dafür, dass unsere Kinder oder die Kinder, die wir begleiten, einen guten Umgang damit lernen. Und das ist zu Hause genau das Gleiche. Also mir geht es ja nicht anders. Obwohl es mein Beruf ist, auch Trauerbegleiterin zu sein, gibt es ja auch Situationen, die mich antriggern, die mich zu Hause auch zum Weinen bringen, wenn in meinem Bekanntenkreis jemand stirbt zum Beispiel. Und das sage ich meinen Kindern auch ganz klar, ne? Wenn die mich dann anschauen, oh Mama, was ist passiert? Und dann spricht mir auch manchmal die Stimme weg und ich weine erstmal ganz doll. Und dann sage ich denen das. Ich sage, gib mir ein paar Minuten, ich muss mich eben sammeln und gleich sage ich euch, was los ist. Ne? Also mein Opa ist zum Beispiel vor knapp 2 Jahren verstorben. Der war schon 96, also ein angenehmer, guter Tod für ihn. Aber trotzdem ist für mich eine ganz, ganz große Stütze in meinem Leben weggebrochen. Und meine beiden Kinder haben das wirklich komplett miterlebt. Und das war ganz, ganz wichtig für uns. Dadurch sind wir nochmal sehr zusammengewachsen, auch eben im Bereich der Trauer. Und ich habe das ganz, ganz nah mit meinen Kindern besprochen, wie es mir gerade geht. Und habe den beiden dann, wenn ich wieder stabil war, habe ich den beiden eben den Raum gegeben. Na, und sie haben das ganz genau auch wahrgenommen. Okay, Mama braucht jetzt einen Moment für sich. Aber sie vergisst nicht, dass wir auch da sind. Also nicht nach dem Motto, okay, ich kümmere mich jetzt nur um mich und dann seid ihr beiden vergessen. Sondern ich habe das als Erwachsener auf dem Schirm. Ich muss eben mich wieder stabilisieren. Und dann habe ich wieder ein Ohr und mein Herz offen für meine Kinder und kann sagen, so, jetzt stehe ich wieder mit beiden Beinen auf dem Boden und jetzt besprechen wir eure Themen.
Da darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, wie feinfühlig junge Menschen manchmal sind. Also auch ich habe das erlebt, dass ich vielleicht zur Arbeit gekommen bin und ich hatte vielleicht einen schlechten Tag oder so und dass es immer junge Menschen gab, die ganz schnell fühlen konnten, okay, irgendwas ist da gerade, Bettina, geht's dir nicht gut? Dass man gedacht hat, verdammt, wie haben die das jetzt gerade gemerkt? So und das darf man, glaube ich, auch echt nicht unterschätzen.
Dann. Genau. Die merken das sofort. Die merken das sofort, ob wir authentisch sind oder nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich klar, aber ich sage es nochmal. Die merken das, wenn wir anfangen zu lügen und wenn wir uns so zusammenreißen, dass es nicht mehr echt und authentisch ist. Und dann bringen wir ja auch bei den Kindern die Gefühlswelt ziemlich durcheinander. Ne, wenn sie spüren, da stimmt was nicht, aber es passt überhaupt nicht zu dem, was ich sage. Also wie viele, wenn ich Kindertrauerbegleitung mache, kommt immer ein Elternteil mit rein. Und oftmals sind auch die Erwachsenen die Ersten, die anfangen zu weinen in der Trauerbegleitung. Und wenn das Kind dann die Mama mit großen Augen anguckt und fragt, Mama, was ist? Ist alles gut? Und dann denke ich immer, nein, also man sieht es, man hört es, es ist eindeutig nicht alles gut. Und dann beantworte ich dem Kind diese Frage und sage, nein, du siehst ja, deine Mama weint ganz doll und das ist völlig in Ordnung, weil so. Mhm. Und ne, um dann zu sagen, sie müssen hier nicht stark sein im Sinne von, es ist alles gut, weil die Zeichen zeigen eindeutig, es ist überhaupt nichts gut. Aber das ist in Ordnung so, das darf so sein. Ihr habt gerade in der Familie einen starken Verlust erlebt. Da muss nicht alles gut sein, kann gar nicht. Ich würde mir Sorgen machen, wenn dann alles gut wäre. Das wäre für mich ein Alarmsignal, wenn ich denken würde, okay, da ist jetzt der Vater verstorben und die Familie tut so, als wäre nichts passiert. Das ist doch verrückt eigentlich. Ja.
Mir schießt gerade so dieser Gedanke in den Kopf, dass man immer versucht, Kinder mit so dieser heilen Welt, das ist so ein Ding, das muss irgendwie zusammenlaufen, aber vielleicht muss man dieses heile Welt mal durch authentische Welt ersetzen. Mhm. Also ich glaube, das steht so als Überschrift über dieser Folge bei allem, was ich bisher so gehört habe. Authentizität, Ehrlichkeit und da kann man am Ende nichts mit falsch machen, die Kinder dann auch mitzunehmen, aber nur so weit, wie sie es dann auch selber möchten. Klar, das ist dann Arbeit. Man ist nicht nur mit sich selbst, sondern halt auch noch mit den jungen Menschen. Und die können natürlich nicht so viel selbst entscheiden in dem Moment wie wir. Die habe ich dann dabei. Aber das, ja, das ist so dieser, man hat immer so diesen Impuls, die sollen Leichtigkeit haben, da soll alles heil sein. Im Kindergarten stehen die Bücher oben rechts in der Ecke im Abstellraum, weil wir wollen nicht diese schweren Themen hier in unseren lustigen Tritratrolala Kindergartenalltag mit reinnehmen. Völliger Quatsch, wie ich jetzt lerne, weil die Kinder können es ja so annehmen und konsumieren in dem Moment, wie sie es auch möchten dann, ne?
Ich würde bei dir auch noch das Wort Realität mit einbringen, ja, weil es ist Realität, dass wir im Laufe unseres Lebens Abschiede erleben, Trennung erleben, Verluste erleben, die unheimlich schmerzhaft sind. Da kommen wir nicht drum rum. Und auch unsere Kinder oder die jungen Menschen, die wir begleiten, kommen da ja nicht drum rum.
Also eine Folge reicht gar nicht, um das hier alles zu besprechen. Das merke ich schon. Ich habe jetzt zwischendurch aber schon 2-3 Mal gedacht, Annika, wie würde man jetzt überhaupt mit dir zusammenkommen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Trauerbegleitung? Vielleicht auch, wer bezahlt sowas? Muss ich die Kosten dann tragen? Kann ein Hemmnis sein, vielleicht überhaupt schon mal mit dir in Kontakt zu treten? Vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen?
Mhm. Ja, also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten für Trauerbegleitung. Es gibt einmal die, so wie ich, die selbstständig in einer Praxis oder in irgendeiner Form sich selbstständig gemacht haben und das eben anbieten. Oder es gibt ja auch Hospizvereine, die ehrenamtlich arbeiten, die haben auch Trauerbegleitende, gut ausgebildete Trauerbegleitende, die bei denen mitarbeiten. Und bei mir ist es eben so, dass ich nur auf Selbstzahlerbasis arbeite. Und genau, man kann mich dann einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben, je nachdem. Also es ist auch immer ganz unterschiedlich, wie die Leute auf mich aufmerksam werden. Manche kennen mich halt im Vorfeld schon, manche hören das dann von Bekannten, wenn sie dann einen Trauerfall haben, dass jemand sagt, oh, ich habe gehört, da gibt es doch. Also mal als Beispiel bei uns war das, wie gesagt, meine Familie kannte damals beim Tod meiner Schwester Trauerbegleitung auch nicht. Und dann war es meine Tante, die uns auf die Idee gebracht hat und sagt, ich kenne da jemanden, der das macht. Wäre das nicht was für euch, ne? Also so, das ist ja meistens irgendwie, dass man es durch Hörensagen dann weitersagt. Genau, also man kann mich dann kontaktieren über den Weg, den man möchte. Und dann lernen wir uns halt kennen und gucken erstmal, ist das, also passt das, ne? Die Person, die zu mir kommt und ich, fühlt die sich bei mir wohl? Bei Kindern ist es auch oft so, dass wir 1 oder 2 Trauerbegleitungen brauchen, weil leider ist es eben so, haben wir gerade schon gesagt, man versucht immer heile Welt bei den Kindern zu machen und denen die heile Welt irgendwie zu halten. Und ganz häufig habe ich aber diese Kinder nachher bei mir in der Trauerbegleitung, die sich nämlich gar nicht verabschieden durften, wo es heißt, Oma ist gestorben und dann ist Oma weg. Also es gibt keine Abschiednahme, keine Trauerfeier, also wo die Kinder dran teilgenommen haben, weil die Eltern gedacht haben, sie tun etwas Gutes. Also wie gesagt, ich weiß das, dass die Eltern erstmal davon ausgehen, das ist das Richtige, was ich hier tue, weil wir ja auch ewig über Generationen so erzogen wurden. Lass die Kinder da raus, wir wollen die damit nicht belasten, die sollen nicht traumatisiert sein. Aber bei ganz vielen Kindern ist es nämlich genau andersrum. Die kommen nachher zu mir in die Trauerbegleitung, weil die Eltern merken, Mist, so ganz ohne Abschied geht es irgendwie nicht. Jetzt sitzen die Kinder hier und kommen durch die Trauer gar nicht durch, weil sie nicht wissen, was ist denn jetzt mit Oma? Ne, wo ist die denn und wieso ist die gestorben? Und da fehlt so viel. Und genau, deswegen ist es dann oft so, dass die Kinder, dass die 1 oder 2 Mal zu mir kommen, damit wir das Ganze ein bisschen mit Infos füllen können, was bei den Kindern eben als Lücke geblieben ist. Natürlich können wir keine Abschiednahme nachholen, wenn Oma Erna schon beerdigt ist. Aber zumindest kann ich mit den Kindern das besprechen, also in Anführungszeichen, was sie verpasst haben, dass sie das trotzdem verstehen. Genau, und bei Erwachsenen ist es ganz unterschiedlich, wie viele Sitzungen die bei mir brauchen, also wie oft sie kommen mögen. Ich arbeite sehr gerne auch mit Material. Also meine Trauerbegleitung sind meistens nicht reine Gespräche, sondern immer, ich hätte fast gesagt, ein ganz großes Regal voll, ja doch schon ziemlich gefüllt, mit ganz viel Material, was wir dann nutzen können, also um auch gestalterisch aktiv zu werden oder ja, sich wirklich mit der Trauer auseinanderzusetzen. Und genau, wie viele Sitzungen dann jemand haben möchte, das hängt immer von der Person ab. Und genau, selbst gezahlt werden muss es halt bei mir. Es gibt auch immer noch nicht die Möglichkeit, das über die Krankenkasse zu finanzieren. Das soll kommen, aber soweit sind sie leider noch nicht.
Das wäre so wichtig.
Genau. Ja, genau. Mhm.
Und bei den Hospizvereinen ist das aber anders?
Da ist das auf ehrenamtlicher Basis und dadurch muss man es dann halt nicht bezahlen. Und das mache ich aber auch. Ich sage den Familien immer, wenn die anrufen, sage ich also von vornherein, spiele ich damit offenen Karten und sage, dass es bei mir halt selbst bezahlt werden muss, weil es einfach ein Teil meiner Arbeit ist. wenn ich das nicht bezahlt bekommen würde, könnte ich es nicht machen. Ne? Da müsste ich ja mit anderen Sachen mein Geld verdienen und hätte dafür keine Zeit mehr frei. Und wenn ich aber merke, da sind Familien, die sagen, ich kann das nicht leisten, dann verweise ich immer auch an die Hospizvereine, weil mir das einfach ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute wissen, nur weil sie mich vielleicht nicht bezahlen können, heißt es nicht, dass sie es nicht in Anspruch nehmen können.
Da gibt es ja dann auch, ich weiß, bei uns in der Grafschaft Bentheim gibt es auch die Hospizhilfe, die dann auch unterschiedliche Angebote haben, sei es Einzelangebote, Gruppenangebote. Ich weiß, da gibt es ein Trauerfrühstück, da gibt es Trauerspaziergänge. Also auch da kann man ja schauen, möchte ich vielleicht lieber diesen 1-zu-1-Kontakt oder aber tut mir vielleicht auch eine Gruppe ganz gut in dem Moment.
Ja, genau. Im Moment habe ich bei mir eher Einzelbegleitung. Ich habe aber auch schon Trauergruppen gemacht, die bei mir in der Praxis waren. Im Moment fehlt mir dazu ein bisschen die Zeit. Aber generell habe ich auch so von, wie gesagt, für alle Altersgruppen, für alle Menschen und auch eigentlich im Einzel- oder Gruppensetting was im Angebot. Aber das ist immer je nachdem auch, was die Trauernden, die sich melden, so brauchen.
Ja, also finde ich einmal wichtig, das auch zu sagen, Trauer ist ja kein Luxus. Mm-mm. Also den man sich leisten kann, den hat man, also man trauert halt, ne? Aber das ist gut, dass es da dieses Spektrum auch gibt. Was würdest du denn jungen, trauernden Menschen mitgeben, um jetzt nochmal so die Brücke zur Kinder- und Jugendhilfe vielleicht auch zu schlagen, so ganz unabhängig von Zeit, Alter oder den Umständen? Ich weiß nicht, wie alt man ist, wenn man Podcasts hört, aber vielleicht ist man dann so 12, 13 aufwärts. Jetzt wäre der Moment, kannst du diesen jungen Menschen was mitgeben, vielleicht wie sie da einen guten Weg finden?
Also ich finde als allererstes einfach für jeden Menschen wichtig, das anzuerkennen, dass wir sterblich sind. Dass wir sterblich sind, also wir selber und auch unser Umfeld. Irgendwann, was Bettina auch schon sagte, irgendwann werden wir damit konfrontiert. Und ich kann das natürlich versuchen, das bis dahin auszublenden und so zu tun, als würde mich das nichts angehen. Meistens trifft es mich aber dann, wenn es soweit ist, mit doppelter Härte, weil ich total unvorbereitet bin. Also sich frühzeitig mal damit auseinanderzusetzen und wirklich mal zu sagen, und wenn ich höre einen Podcast oder ich hole mir ein Buch dazu oder ich unterhalte mich mit meinen Freunden darüber, ne, einfach wirklich mal das Thema rauszuhauen und zu sagen, wie ist es denn bei dir? Was denkst du denn? So über, kommt man in den Himmel oder nicht? Ich habe ja auch zum Beispiel so Vorsorge, so ein Vorsorge-Workshop, wo ich über diese Vorsorgedokumente spreche, was man so braucht. Und die Teilnehmenden fragen am Ende immer, ja, aber wann soll ich das mit meiner Familie denn besprechen? So Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und so. Ich sag, back am Sonntag eine Sahnetorte, lade deine Familie ein und sag, so, hier, ne, Patientenverfügung mal eben, lass uns mal das durchsprechen. Wer will was und so? Denn es betrifft ja auch uns selber. Also wir tun uns ja selber einen Gefallen damit, wenn wir uns frühzeitig mit diesem Thema auseinandersetzen. Damit, wenn es passiert, damit wir vorbereitet sind. Ich finde, es ist ja nichts schlimmer, als wenn wir in Situationen geraten, wo wir gar keinen Handlungsplan haben. Wo wir überhaupt nicht wissen, wie läuft das ab. Das sind nämlich die Situationen, die uns wirklich ja nachher als Horrorsituationen im Gehirn auch bleiben. Also wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, sich in irgendeiner Form frühzeitig damit auseinanderzusetzen über einen Kanal, der einem gut tut, den man gerne mag, und dann sich so langsam da mal reinzufriemeln und ja, sich mal ein bisschen umzuhören, was denken meine Freunde so, ja, was habe ich dazu für Gedanken. Gerne auch die Eltern wirklich mal anzusprechen und zu sagen, Mama, Papa, habt ihr eigentlich irgendwas geregelt, wenn ihr mal sterbt? Vor eurer Zeit, sage ich mal, bevor ich vielleicht wirklich erwachsen bin und auf eigenen Beinen stehe. Was wäre mit mir? Habt ihr das geregelt? Weil ich finde, das ist ja auch nur fair, ne, dass Eltern sich dessen auch bewusst sind, dass sie das regeln müssen. Sonst regelt das halt jemand anders. Es sagte letztens jemand zu mir, auch wegen dieser Vorsorgedokumente, ja, aber in Deutschland ist doch alles geregelt. Ja, aber nicht zu deinem Vorteil immer. Ne? Also es kann ja eben auch mal sein, dass dann Mechanismen zum Tragen kommen, die dann für die Überlebenden sind, die Hinterbliebenen, dass das für die echt doof ist. Und deswegen sage ich immer, seid ehrlich mit in der Familie, sprecht darüber, ja, informiert euch, holt euch Infos darüber, dass ihr ein bisschen zumindest eine Ahnung habt, was auf euch zukommt, wenn der Fall eintritt.
Gibt halt auch Sicherheit.
Ja, genau. Macht euch eine eigene Sicherheitsbasis. Mhm. Ja. Und wenn sie noch so klein ist, wenn man sagt, okay, so die allerwichtigsten Infos hole ich mir erstmal rein, ich will mich nicht ein Jahr lang mit dem Thema beschäftigen und eine Fortbildung machen, muss man ja nicht, aber dass man zumindest so ein paar Infos hat. Was ist das Allerwichtigste für mich jetzt in meiner Lebenssituation?
Ja, kleiner Service-Hinweis, also du bietest das ja an. Ich weiß, ich komme aus der Grafschaft Bentheim. Da hat die Hospizhilfe ja auch so eine Servicemappe vorbereitet mit Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, allem drum und dran. Auch super hilfreich. Und auch ein weiterer Servicehinweis, ich finde, das wird nämlich oft vergessen, ist auch mein digitaler Fußabdruck. Also man kann in seinem Handy einen Nachlasskontakt installieren, sodass dieser Nachlasskontakt Zugriff auf meine digitalen Daten hat.
Wenn, ich nicht.
Ja, weil das ist auch nochmal persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe vor vielen Jahren, dass das auch sehr geschützt ist in Deutschland. Also wenn jemand verstirbt, kann ich nicht hingehen und sagen, ich möchte jetzt das Handy, ich weiß zwar das Passwort nicht, aber der Anbieter muss mir das freischalten. Nein, das funktioniert nicht. Ich habe dann kein Recht, sondern das ist Eigentum des Verstorbenen. Und da hat man vielleicht irgendwelche Social-Media-Konten oder sonstiges noch aktiv, die dann vielleicht auch noch gehackt werden oder Daten werden missbraucht. Also da auch wichtig hinzuschauen, was ist auch damit, weil wir haben einfach so viele Daten online, sensible Daten. Und ich habe vor vielen Jahren Nachlasskontakt eingerichtet dann, der in meinem Handy da in meinen Daten hinterlegt ist. Ich konnte das nochmal ausdrucken, sodass man dann nochmal ein Papierstück in der Hand hat. Ich bin die Person und ich habe jetzt Recht, das Handy von Bettina Zugriff zu erlangen, wenn ich kein Passwort habe in dem Moment, um mich um diese Daten zu kümmern.
Interessant. Hast du schon einen Podcast, Annika? Nee, das war deine erste Folge heute, ne? Ja. Weil ich glaube, du könntest einen starten. Also da ist so viel Potenzial in diesem Thema. Mhm. Ja. Ach ja, also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt 10 Minuten geredet, aber tatsächlich sind es deutlich mehr. Deswegen müssen wir leider schon zum Ende kommen. Und ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir genug gesagt haben oder so. Aber ja, vielleicht machst du ja noch einen Podcast. Auf jeden Fall fand ich das eine ganz tolle und wichtige Folge. Und mir hat das auch einige Anstöße gegeben, mich vielleicht doch nochmal mehr mit dem Thema zu beschäftigen, bevor es ja zu einem Muss wird schon. Und danke, dass du da gewesen bist.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ja, möchtet ihr noch was sagen?
Ich fand es sehr angenehm, doch. Und ich hoffe auch sehr, dass Menschen vielleicht nochmal anders drauf schauen auf das Thema und es nicht mehr so weit wegschieben, sondern dass es vielleicht wirklich mehr wieder zur Mitte der Gesellschaft kommt und ein Thema wird, was dazugehört.
Ja, also deswegen bin ich hier und deswegen mache ich meine Arbeit auch gegen immer wieder auch Widerstände tatsächlich. Es gibt immer wieder Menschen, die auch das nicht gutheißen, was ich tue, so nach dem Motto, immer dieser Tod, muss das denn sein? Ja, er betrifft uns ja alle. Und eine Sache fällt mir noch ein, vielleicht so als Abschluss, damit das dann am Ende auch nochmal bei allen Zuhörenden im Gedächtnis bleibt. Oft erlebe ich, dass Menschen sagen, ich möchte zum, also bleiben wir mal beim Thema, ist es wirklich jemand gestorben? Ich möchte nicht zum Sarg gehen, weil ich Angst habe vor diesem Bild, dass da, also dass sich das einprägt und ich werde das nicht wieder los. Das ist ja tatsächlich auch etwas, wovor viele, viele Menschen Angst haben. Und ich sag immer, ich kann ganz genau wissen, dass Oma Erna gestorben ist. Die war vielleicht 98 Jahre alt und ich wusste, dass das hat sich abgezeichnet. Und dann habe ich mich vielleicht sogar noch bei Oma Erna, von Oma Erna verabschiedet in ihrem Bett oder in ihrem Ohrensessel oder im Pflegeheim, wo sie war. Und dann wird sie in der Friedhofskapelle aufgebahrt und ich möchte mich da noch einmal verabschieden im Sarg und krieg dann, also und ich gehe dahin. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich immer erst einen Schock bekomme. Also immer wenn ich, das ist so eine Art self-fulfilling prophecy sozusagen. Ich gehe da rein und in dem Moment, in dem ich sehe, okay, Friedhofskapelle und Sarg und wirklich tot. Ich habe sie vielleicht vorher schon gesehen und ich habe alles irgendwie miterlebt und ich weiß, die ist wirklich tot. Aber das ist nochmal so ein Punkt, das ist jetzt echt. Und das ist etwas, was viele Menschen abspeichern als Trauma, erstmal vermeintlich. Die sehen das und sagen, ach du grüne Neune, und dann drehen die sich um und gehen weg und sagen, das tue ich mir nie wieder an. Und da gebe ich immer als Tipp, aller guten Dinge sind drei. Dieser erste Schock kommt immer. Und darum zu wissen, das tut so gut, weil dann weiß ich, ich gehe da rein, ich sehe Oma Erna und im ersten Moment denke ich, ach du, ne, Mist. Und dann drehe ich mich vielleicht um oder ich gehe nochmal raus, atme durch, aber ich gönne mir den zweiten Blick und gehe nochmal rein und dann sehe ich schon, okay, das ist Oma Erna. Das ist überhaupt nicht Drama in dem Sinne, sondern das ist meine Oma. Die habe ich lieb gehabt oder immer noch lieb. So, und dann komme ich schon in so einen Kontakt mit dem Verstorbenen. Und wenn ich dann wieder merke, die Gefühle werden zu viel und ich halte es nicht aus, dann gehe ich nochmal kurz zurück, drehe mich um, gehe raus, trinke einen Schluck, wie auch immer, und gehe noch ein drittes Mal rein. Und dann ist oft schon so wirklich dieses, dass ich manchmal sogar ins Zwiegespräch komme, so, oh, die haben dir deine Haare aber komisch gekämmt. Na Oma, so hättest du deine Haare nicht gemacht. Oder, oh, die haben vergessen, deine Ohrringe reinzumachen. Oder, ach, das ist dein Rosenkranz. Ne? Das macht man ja bei Oma Erna vielleicht noch gerne. Den habe ich ja noch nie gesehen. So, und dann komme ich nämlich ins Zwiegespräch und dann lässt dieses Drama nach. Und dann kann ich auch sagen, das war ein angenehmer Abschied und kein Schock. Dann lässt dieses Gefühl nach. Und das finde ich ganz wichtig, weil wir immer bedenken müssen, es ist unser Mensch, der da liegt und nicht irgendwer und keine Gruselfigur oder sonst irgendwas.
Niemand mit Kreuzaugen.
Genau. Genau.
Das ist ein wirklich schöner Praxistipp, wenn man das immer so sagen darf. So, und damit beenden wir das Ganze jetzt hier, okay? Vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid, dass wir hier zu dritt die Folge gemeistert haben.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.